Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Fünfter Spieltag der Futsal-Liga West, jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, und es stand das Spitzenspiel an. Erster gegen Zweiter, und am Ende, da waren die Sennestädter dann bei den Kölner Panthern erfolgreich, haben sich durchgesetzt, mit 2:0 auswärts gewonnen in einem wirklich, wirklich packenden Spiel. Wir hören gleich den völlig begeisterten Sebastian Rauch zu dieser Partie, aber vorher hören wir unseren Experten Heinz-Peter Effing. Moin Heinz-Peter.
Moin Malte.
Heinz-Peter Effing natürlich von futsalgermany.de, und der wird uns diese Spiele auseinandernehmen. Vorher hören wir aber, was die Beteiligten zum großen Duell zwischen den Panthers und den Sennestädtern zu sagen haben. Wir hören Sebastian Rauch und wir hören auf Seiten der Kölner Christoph Rüschenpöhler.
Das war eines der besten, vielleicht das beste Spiel der Futsalliga West, welches ich aktiv als Trainer oder auch als Zuschauer jemals miterleben durfte. Das Spiel hat mich ein bisschen an unser DM-Viertelfinale gegen Hohenstein erinnert, nur diesmal mit dem besseren Ende für uns. Und ich glaube sogar, dass die Erfahrung aus dem Viertelfinale uns in diesem Spiel geholfen hat. Zu Beginn der Partie, in den ersten 3 Minuten, hatten wir noch einige Probleme. Da haben wir schnell die Lösung gefunden, die wir finden wollten, wie zum Beispiel auch beim ersten Tor. Da haben wir das so rausgespielt und uns so befreit, wie wir uns das auch in der Woche vorgestellt haben, wie wir es dann am Samstag in Köln machen wollen. Es war insgesamt ein absolutes Duell auf Augenhöhe, welches auch natürlich unentschieden hätte ausgehen können. Ja, denn die größte Kölner Chance zum Ausgleich, die ergab sich dann 17 Sekunden vorm Schluss mit dem Flying Goalie, als der Ball gegen den Pfosten knallt. Und unser Hakan Erdem nimmt dann den Abpraller und haut den aus dem eigenen 6-Meter-Raum direkt ins leere Kölner Tor. Und dann stand es 2-0, dann war es vorbei. Ja, hat mich ein bisschen an Hohenstein und uns erinnert damals. Aber insgesamt ein geiles und ein tolles Spiel für die Zuschauer und auch für uns, für unsere Mannschaft, für mich auch als Trainer und auch für die Spieler. Das hat man auch so, auch gespürt. War da auch richtig viel Spaß, richtig viel Arbeit auch, aber wirklich richtig Bock auf den Platz. Auch aus neutraler Sicht muss man das sagen. Köln hatte Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Aber genauso muss man auch sagen, wir hatten Möglichkeiten und auch ausreichend, um auf 2-0 zu erhöhen. Aber, und das ist halt in solchen Spielen auf diesem Level auch so, beide Defensivreihen und auch beide Torhüter waren wirklich klasse. Auf unserer Seite freue ich mich halt sehr, dass wir wirklich auch relativ wenig zugelassen haben. Und wenn Köln mal eine Chance hatte, dass dann unser Berker Yilmaz wie ein Fels in der Brandung präsent war. Ja, von uns war das einfach insgesamt dann ein sehr leidenschaftlicher, disziplinierter und überzeugender Auftritt. Und hey, auswärts das Topspiel ohne Gegentor zu gewinnen, das ist vielleicht der beste Beweis für einen verdienten Erfolg.
Wir kamen richtig gut ins Spiel rein, haben die Sennestädter damit auch überrascht und schon in den ersten 2-3 Minuten mehrere Möglichkeiten gehabt, in Führung zu gehen. Haben das aber verpasst, und dann hat Sennestadt mit einem schön herausgespielten Treffer das 1:0 erzielt, dem wir letztlich bis zum Ende hinterhergelaufen sind. In den restlichen Minuten der ersten Halbzeit und auch in der kompletten zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ballbesitz und auch einige gute Gelegenheiten, aber das Tor hat einfach gefehlt. Und somit mussten wir nachher das Risiko noch erhöhen, was Sennestadt sicherlich auch noch die eine oder andere Konterchance ermöglicht hat. Aber wir kamen auch immer wieder gefährlich vors Tor, nachher auch mit dem Flying Goalkeeper. Und hatten dann Sekunden vor Ende noch einen Pfostenschuss. Aber der Abpraller landete dann bei Hakan Erdem, der dann mit einem Befreiungsschlag letztendlich das 2:0 und die Entscheidung herbeigeführt hat. Ja, letztlich muss man konstatieren, dass uns vorm Tor der letzte Punch gefehlt hat. Trotzdem haben wir kein schlechtes Spiel gezeigt. Es war insgesamt ein temporeiches Spiel, hat beiden Mannschaften alles abverlangt. Aber Sennestadt hatte dann das bessere Ende für sich. Und somit müssen wir jetzt mit der Niederlage, die besonders zu Hause vor den eigenen, in eigener Halle bitter ist, leben.
Hans-Peter, Sebastian Rauch hat es gesagt, ein Spiel, was ihn so ein bisschen an das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr erinnert, an die Niederlage. Man muss aus solchen Niederlagen lernen, um zu wachsen, und das haben sie offensichtlich getan.
Ja, der MCH lernt sehr viel, der MCH lernt stetig und immer und dafür ist auch Sebastian Rauch als Trainer verantwortlich, definitiv. Er hat die Truppe nicht nur im Griff, er entwickelt sie auch weiter und an einem Spitzenspiel kann man immer ablesen, dass wenig Tore fallen, so auch in diesem Spiel. Und trotz allem ist es ein sehr intensives Spiel, es gibt Chancen hüben wie drüben, es geht hin und her und es ist sehr viel Qualität in diesem Spiel. Das konnte man zum Beispiel auch am 0:1 ablesen, an dem einstudierten Spielzug. Darüber spricht ja auch Sebastian, den Hakan Erdem in der 4. Minute dann vollendet. Hakan Erdem übrigens nicht im endgültigen oder im abschließenden Kader der Futsal-Nationalmannschaft für das Länderspiel am 26.10. in Düsseldorf gegen Japan. Er ist nur auf Abruf dabei, aber einige andere Spieler des MCH sind dabei, unter anderem Söser. Ja, er trifft zum 0:1 und das kam dem MCH natürlich entgegen. Die Kölner haben versucht, dann irgendwie den Ausgleich zu erzielen, ist ihnen nicht gelungen. Und um die letzte Szene vielleicht nochmal zu beschreiben, die Sebastian ja dann auch beschreibt, da trifft auch wiederum Erdem in der 40. Minute. Die Kölner greifen an, Berkay wehrt einen Schuss ab, der springt vor die Füße von Blaschko, der zieht ab, trifft den Pfosten, zieht aus ungefähr 7-8 Metern ab, trifft den Pfosten. Und der Ball springt dann an Kalemschi und von Kalemschi springt er dann zu Erdem, ja, und der trifft dann tatsächlich aus dem eigenen 6-Meter-Raum ins gegnerische Tor. In Zeitlupe kann man schon fast sagen, rollt der Ball in das Tor der Kölner. Das Unheil nahm dann tatsächlich endgültig seinen Lauf und das Spiel war entschieden. Also von daher haben die Zuschauer mit Sicherheit ein sehr gutes Spiel gesehen. Vielleicht, um auf die Kölner zu sprechen zu kommen, sie haben einfach, sind schon in das Spiel gegangen mit einer, ja, mit einer sehr, sehr üblen Bilanz gegen den MCH. Vorher gab es 8 Spiele, davon gingen 2 Unentschieden aus. Das war das letzte Spiel, letzten Februar, glaube ich, 4:4. 6 Spiele hatte man im Vorfeld verloren. Man hatte noch nie einen Sieg gefeiert gegen den MCH. Und das sollte jetzt auch so bleiben. Und das ist natürlich vorher auch im Kopf drin. Das ist einfach so. Das kannst du nicht einfach wegschieben. Obwohl jedes Spiel wieder bei Null anfängt und du jedes Mal wieder eine neue Chance hast. Aber das lässt sich leichter sagen, das ist leichter gesagt als getan. Es ist nicht so einfach. Und es war vielleicht auch zu viel 13 im Spiel. Das Spiel war am 13.10. Es war um 13 Uhr der Anstoß. Der Spieler mit der Nummer 13, nämlich Blaschko, trifft in der letzten Minute den Pfosten. Und ich glaube, der MCH hat mittlerweile jetzt 13 Punkte und ist Tabellenführer. Also die 13 kann eine Glückszahl sein, aber die 13 kann auch eine Unglückszahl sein. Und in diesem Fall, ich will nicht zu sehr ins Metaphysische abdriften, aber ich glaube schon, dass das manchmal auch eine Rolle spielt. Ja, und wie gesagt, und die Bilanz im Vorfeld. Und am Ende waren dann auch Nuancen im Spiel, die letztlich zugunsten vom MCH ausgeschlagen haben. Spielglück war einfach auf Seiten des MCH auch so auch in der letzten Minute abzulesen. Und dann klappt es halt einfach nicht, weil die Mannschaften sind definitiv auf Augenhöhe, was Qualität und so weiter angeht. Ja, und wie gerade schon gesagt, Sebastian Rauch hat seine Truppe wirklich im Griff. Eine ganz reife Leistung. Sie haben das Unentschieden gegen den WSV von vor 2 oder 3 oder 4 Wochen sehr gut verarbeitet, haben sonst alle Spiele gewonnen, so wie auch jetzt dieses Spitzenspiel in Köln. Sie haben eine Menge Qualität, die haben sie auch mal wieder auf den Platz gebracht und haben sich jetzt belohnt mit der Tabellenführung. Mit der gehen sie jetzt in die Länderspielpause. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Das einzige Defizit, was man vielleicht anmerken könnte, ist, dass der Assist zum 0:2 Kalemschi zugeschrieben wurde. Ja gut, für den Assist, da konnte er nichts. Also der Ball springt ihm wirklich gegen die Hüfte und dann zu Erdem. Aber wenn das alles ist, was man bemängeln kann, dann gibt es definitiv nicht viel beim MCH zu bemängeln.
Und sie haben jetzt, Achtung, 13 Punkte. Um ja, das Metaphysische nochmal wieder aufzunehmen. Und die 13, die wird uns heute in der Sendung nochmal begegnen am Ende, nämlich wenn wir über das Derby in Schwerte sprechen. Aber vorher sprechen wir über die Bonner Lions und den UFC Münster. Und das war ein richtig torreiches Spiel. Da gab es keine 13 Tore, aber es gab 10 Tore. Und 5:5 ging es am Ende aus. Die Bonner Lions holen den 2. Punkt der Saison und dürften am Ende gefeiert haben, oder?
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben sich am Ende ein bisschen geärgert, weil sie hätten den ersten Sieg der Saison holen können. Sie haben 4:2 und 5:3 geführt bis zur 36. Minute. Dann hat Münster mit einem Flying, haben sie übrigens erst das 3:5 kassiert. Aber dann haben sie tatsächlich noch 2 Tore gemacht. Und insofern haben die Bonner sich sicherlich nach dem Spiel geärgert, weil sie haben den Sieg ein Stück weit verschenkt. Und der Sieg, der hätte richtig gut getan. Der Punkt ist natürlich auch okay, sie haben ja 2-mal hintereinander nicht verloren, sie haben in Wuppertal einen Punkt geholt, sie haben zu Hause gegen Münster einen Punkt geholt, das ist auch wiederum eine Mannschaft, die man vom Papier her auf jeden Fall stärker einschätzt als den Bonner SC Und man wird am Ende sehen, was dieser Punkt dann letztlich wert ist. Der Punkt, den nimmt man natürlich gerne mit, aber jetzt muss die Mannschaft halt einfach weiterarbeiten. Jetzt hat man nochmal 2 Wochen Pause, alle zusammen Gas geben, regelmäßig Training, Spielvarianten, Spielzüge einstudieren, vielleicht Flying nochmal üben in der Verteidigung, dann fallen vielleicht auch in Zukunft nicht mehr 2 Tore in den letzten 4 Minuten, wenn der Gegner mit einem Mann mehr auf dem Feld steht. Sie werden sich ein bisschen ärgern, weil sie werden die Punkte brauchen. Der Punkt ist natürlich trotzdem zum einen verdient und zum anderen möglicherweise wertvoll. Und vor allen Dingen, wenn man mal einen kleinen Exkurs macht in Sachen Klassenerhalt, Futsalliga West, also ich habe mal nachgeschaut, in der letzten Saison hatte der 7. Platz, das waren damals die Düsseldorfer, die sind ja 7. letztlich geworden, weil der SC Aachen zurückgezogen hat, vielleicht nicht unbedingt, kann das nicht hundertprozentig mit in die Statistik reinfließen, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Die hatten 16 Punkte, 16-17 hatte der 7., also der erste Nicht-Abstiegsplatz, sogar 25 Punkte. Das war seinerzeit der Sportclub aus Aachen und die hatten tatsächlich 15 Punkte Vorsprung auf den 8. Platz. 15-16 haben 14 Punkte gereicht zum Klassenerhalt und 14-15 haben 21 Punkte gereicht. Das, wenn man den einfachen Durchschnitt bildet, sind das 19 Punkte. Ja, ich sag mal, vielleicht braucht man in dieser Saison zwischen 15 und 20 Punkte und insofern stehen sie jetzt bei 2 nach 5 Spieltagen. Kann man sich natürlich ausrechnen, wie viele Punkte da noch nötig sind, wahrscheinlich, um die Klasse zu halten. Aber zumindest haben die Bonner den richtigen Weg beschritten. Die Münsteraner werden heilfroh sein, dass sie hier einen Punkt mitgenommen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, sie sind mit einem großen blauen Auge davongekommen. Zum einen können sie sich bei ihrer Flying-Variante bedanken, die hat den Abend gerettet. Zum anderen auch bei Fortuna Düsseldorf, die haben ja auch am Ende noch unentschieden gespielt gegen den PCF, kommen wir gleich zu. Und der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist einigermaßen groß geblieben, so sage ich es einfach mal. Und insofern sind sie sicherlich froh, dass sie hier einen Punkt mitgenommen haben, wie gerade schon gesagt. Und eine Anmerkung hätte ich noch zum UFC Münster. Wäre toll, wenn die Jungs einfach bei FUPA mal wieder ihre Mannschaftsaufstellung mit Torschützen und so weiter eingeben, weil sie sind fast das einzige Team, das es aktuell nicht macht, neben dem FC Schwerte, glaube ich. Und da kann man sich einfach ein paar Informationen ziehen. Und zudem ist es eines Papagei doch auch unwürdig, das nicht vernünftig und strukturell zu pflegen.
Also, Kritik hoffentlich angekommen. Das werden die Jungs dann sicherlich beherzigen. Wir gucken auf das Duell zwischen Düsseldorf und Mülheim. Auch das ging unentschieden aus 2-2. Und wir hören vom PCF Mülheim Ioannis Karamitsos.
Ja, es war das erwartet hart umkämpfte Spiel. Wir wollten aus einer stabilen Defensive nach vorne spielen, was uns in der ersten Halbzeit eigentlich perfekt gelungen ist. Alle Schüsse, die von den Düsseldorfer auf unser Tor kam, blieben entweder in der Abwehr stecken und die durchkamen, konnte unser Torwart alle abwehren, sodass Düsseldorf in der ersten Halbzeit kein Tor erzielen konnte. Wir selbst haben durch einen Konter und einen Freistoß 2 Tore erzielt und so ging es mit 2-0 in die Halbzeit. Wir wussten, dass Düsseldorf den Druck jetzt erhöht. Wir waren aber klar, dass wir unsere Strategie weiterspielen werden. So kam es halt, dass durch einen Konter Düsseldorf verkürzen konnte auf 2-1. Wir erzielten dann ein Tor, das wurde uns leider aberkannt. Hatten weiterhin noch in der zweiten Halbzeit 2-3 richtig gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Und ich glaube, 2-3 Minuten vor Schluss hat dann Düsseldorf durch eine Einkick-Standardsituation noch den Ausgleich erzielt. Und dann ging es halt 2-2 zu Ende. Wenn man sich jetzt die ganzen 40 Minuten anschaut, denke ich, es ist ein gerechtes Unentschieden. Einzig, was wir uns so ein bisschen vorwerfen können, ist, dass wir eine 2-0-Führung nicht übers Ziel gerettet haben, über die Zeit. Aber 2-0 ist ja im Futsal bekanntlich nichts. Und von daher sind wir mit dem Punkt erstmal zufrieden. Klar hätten wir lieber 3 mitgenommen. Aber so werden wir sehen am Ende der Saison, wie wertvoll oder nicht wertvoll dieser eine Punkt ist.
Als Peter, deine Mülheimer, muss ich ja sagen, du stehst dem Club natürlich nahe, bist aber trotzdem natürlich überparteilich und neutral. Was würdest du zum Fazit von Ioannis ergänzen?
Ja, er sagt es gut zum Schluss. Der Punkt kann noch seinen Wert haben. Trotz allem glaube ich, dass es eine gefühlte Niederlage für den PCF ist. Weil sie zur Pause mit 2-0 führen und den Ausgleich in der 37. Minute bekommen bei einem Gegner, der ja möglicherweise auf Augenhöhe agiert, der sicherlich einer der Gegner ist, gegen die man letztlich mehr Punkte sammeln muss, wenn man die Klasse halten möchte. Bei einem Sieg wären sie auf einem Nicht-Abstiegsplatz gelandet. Morawski hat in der 4. getroffen und Malisch in der 20. Minute. Also was den Zeitpunkt angeht, kann man schon fast besser die Tore nicht machen. Aber am Ende ist nun 2-2 dabei rausgekommen. Trotz allem einen Punkt geholt in Düsseldorf. Darauf kann man natürlich aufbauen. Ein Sieg wäre umso wertvoller gewesen. Dann hätten sie die Düsseldorfer nämlich überholt, wie gerade schon gesagt. Aber trotz allem, das muss man jetzt so zur Kenntnis nehmen. Und für die Düsseldorfer ist es dann eher ein gefühlter Sieg, nach einem 0-2 gegen den Aufsteiger noch zurückzukommen und am Ende 2-2, am Ende ein 2-2 daraus machen. Sie haben das Beste daraus gemacht. Dieses Spiel ist halt ein Indiz dafür, wie eng die Liga ist. Also da gibt es einige Mannschaften, 5, 6 Mannschaften, die sich am Ende wahrscheinlich um den Klassenerhalt prügeln werden. Und die Düsseldorfer haben halt am 3.11. jetzt nach der Länderspielpause eine relativ schwere Aufgabe vor der Brust. Das ist der MCH, gegen den haben sie auch schon mal für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Ich glaube, im letzten Jahr haben sie im Heimspiel unentschieden gespielt gegen den MCH, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin gespannt, ob sie das wiederum schaffen, den MCH zu ärgern. Ja, und der PCF spielt gegen den UFC Münster, auch ein ganz interessantes Duell. Beide müssen am Ende mit dem Punkt leben. Die Düsseldorfer können sicherlich etwas besser.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Und dann gucken wir auf das Duell zwischen den Black Panthers und dem Wuppertaler SV. 6-2 am Ende für die Bielefelder. Und wir hören gleich die Stimmen von Goran Novakovic, dem Trainer der Black Panthers, und von Johannes Ziegler, dem spielenden Co-Trainer der Wuppertaler. Und vor allen Dingen fängt zunächst erstmal Goran Novakovic an und der erklärt mal wieder, wie schwierig die Voraussetzungen letztlich für die Black Panthers war, denn erneut mussten sie verletzungsgeschwächt antreten.
Die Zuschauer in der Karl-Severing-Halle haben ein gutes und diszipliniertes Spiel diesmal von uns auch gesehen. Obwohl wir auch erheblich geschwächt in die Partie gegangen sind durch viele Verletzungen, die Spieler im Fußball zugezogen haben und auch viele Grippeerkrankte, dass ich sogar einen reaktivieren müsste. Thomas Shimura, der früher schon seit 2012 schon bei uns mal einige Jahre gespielt hat, der seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und ja, Malte Siegmann musste auf der Position, auf der wir gar keinen mehr zur Verfügung hatten, nahezu das Spiel durchspielen. Und ja, vor allem defensiv haben wir diesmal ein gutes Spiel gemacht, was ja auch mal relativ unser Manko war. Oder wenn man, muss man ja nur auf das Torverhältnis gucken. Ja, vorne haben wir 6 Dinger gemacht. Das ist auch hervorzuheben, weil Wuppertal erst in der gesamten Saison überhaupt erst 6 kassiert hat. Also quasi das Ding mal verdoppelt. Und ja, erste Halbzeit dann 3-0, war recht souverän. Haben wir auch echt gut gestanden, muss ich sagen. Und nur 1-2 Chancen zugelassen. Ja, zweite Halbzeit war es dann ausgeglichener. Wuppertal kam dann mit einem Doppelschlag. Irgendwie kriegen wir die Tore in einem Doppelschlag innerhalb von wieder 40, 50 Sekunden 2 Tore. Dann stand es 3-2, wurde natürlich dann einmal ein bisschen hitziger. Wobei die Gäste dann 2 rote Karten bekommen haben und wir dann natürlich durch dieses Handicap auch ein bisschen davonziehen konnten. Und konnten das, ja, dann das Torekonto bis auf 6-2 dann erhöhen und insgesamt war es dann auch verdient und auch in der Höhe. Ja, zur nächsten Woche kann ich sagen, dass der MCH Sennestadt und wir sich dazu entschlossen haben, ja, für den Pokal wieder abzumelden. Das hat den Grund, den ich auch letzte Woche schon im Radio gesagt habe, dass nicht kommuniziert wurde, dass die Regionalligisten nicht gesetzt sind im Achtelfinale. Und wir sind also komplett davon ausgegangen, dass wir im Dezember erst eingreifen können und mir dadurch jetzt auch etliche Spieler dann nicht zur Verfügung stehen. Und wir finden, dass es hätte vorher schon kommuniziert werden müssen. Wenn man sich dann auch sieht, dass zum Beispiel Münster 1 in die Qualifikation muss und dann Münster 2 dann ja, durch Freilos weitergekommen ist, das entbehrt jeglicher Logik. Und des Weiteren wurde immer noch nicht kommuniziert, warum jetzt von der üblichen Gangweise in den letzten Jahren, dass die Regionalligisten dann später erst eingreifen, ja, abgewichen worden ist.
Ja, wir sind eigentlich mit einer sehr positiven Stimmung nach Bielefeld gefahren. Trotz der Ernüchterung aus dem Bonn-Spiel hat natürlich mit den Ausfällen von Sasur, Erkocevic und Clayton ein ordentliches Handicap im Gepäck. Wir wussten aber trotzdem, was in Bielefeld auf uns zukommt. Wir wussten, dass Bielefeld vor allen Dingen nach Ballgewinn sehr schnell nach vorne spielt. Und da mussten wir und wollten wir die Ballverluste möglichst gering halten. Daher waren wir eigentlich gut eingestellt auf das Spiel. Leider verlief der Abend dann vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht wie erhofft. Wir haben viele einfache Fehler gemacht, die zu Gegentoren führten, genau aus den Situationen, die angesprochen wurden. Dafür sind die abschlussstarken Spieler, die bei Bielefeld vorne drin spielen, einfach zu stark, um sich solche Fehler zu erlauben. Ja, das eigentlich schon alles zur ersten Halbzeit. Man kann nur sagen, dass wir außer diesen Situationen eigentlich wenig zugelassen haben, wenig zwingende Torchancen zugelassen haben. In der zweiten Halbzeit, muss man sagen, haben wir einige taktische Veränderungen vorgenommen, die dann auch in Tore umgemünzt wurden, haben aggressiver nach vorne gespielt, früher angegriffen. So kam es dann auch dazu, dass wir dann den 3:2 Anschluss herstellen konnten. Das Spiel wurde natürlich schneller. Es ging hin und her und so kam es dann dazu, dass wir eine sehr unglückliche rote Karte gegen uns hinnehmen mussten. Da muss man einfach sagen, die Cleverness der Bielefelder Spieler kam da zum Tragen und so haben wir dann in Unterzahl gespielt und in dem Zug dann auch das 2:4 gefangen. Anschließend mussten wir dann auch noch eine weitere rote Karte gegen unseren Spielertrainer Armin hinnehmen und das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen. Bielefeld eigentlich bis zu dem Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich zwingend. Anschließend lassen wir dann wieder das Spiel entgleiten, wo wir eigentlich gedacht haben, wir könnten noch was reißen. Und so führte dann eins zum anderen. Und so kommt dann das Endergebnis zustande, was aus unserer Sicht vor allen Dingen nach der zweiten Hälfte sehr unglücklich erscheint. Es gab in der zweiten Hälfte im weiteren Verlauf dann Chancen auf beiden Seiten, von denen die Bielefelder dann mehrere genutzt haben, wir keine mehr. Und das ist so auch das Fazit, was wir jetzt aus dem Spiel mitnehmen müssen. Wir haben zwar mit 12 Gegentoren die drittbeste Abwehr der Liga, aber wir müssen natürlich auch schauen, dass 10 Tore, die wir auf der Habenseite haben, der zweitschlechteste Wert in der Liga sind. Und da ist einfach jetzt, sind wir jetzt gefragt, da anzusetzen und an der Chancenverwertung zu arbeiten. Ich denke, die Pause, die wir jetzt haben, bis zum nächsten Heimspiel gegen den FC Schwerte, die können wir gut nutzen, um auch vielleicht so ein bisschen gegen diesen Trend zu arbeiten nach dem Bonn-Spiel und jetzt nach dem Bielefeld-Spiel. Und ich denke, dann greifen wir an und versuchen gegen den FC Schwerte dann wieder ein positives Ergebnis für uns zu erwirken.
Hans-Peter, arbeiten wir das nochmal kurz auf. Goran hat es am Anfang gesagt, wieder mit einigen Verletzungssorgen zum Spiel gefahren. Der böse Fußball war es. Der legt regelmäßig einige der Futsaler richtig lahm.
Ja, interessanterweise kommen ja Fußballer immer mit dem Argument, oh Gott, nicht in die Halle gehen, da verletzen sich ja alle. Stimmt ja gar nicht. Also beim Futsal ist das Verletzungsrisiko relativ gering. Wenn man natürlich auf Kunstrasen in der Halle spielt, da knickt man viel schneller um. Aber beim Futsal hast du ein relativ geringes Verletzungsrisiko und du hast vollkommen recht. Beim Fußball werden im Grunde genommen tatsächlich die Spieler aus der Futsalmannschaft katapultiert aufgrund von Verletzungen und so auch in diesem Fall. Also insofern, Jungs, wenn ihr mehr Bock auf Futsal habt, dann spielt nur noch Futsal. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, die Jungs haben einfach Bock auf Fußball insgesamt. Und das eine ergänzt ja auch das andere. Also dual macht ja total viel Sinn, weil du kannst aus der Halle extrem viel mitnehmen für einen großen Platz. Und insofern kann ich es auch nachvollziehen, dass sie einfach Bock haben, dann noch Fußball zu spielen. Vor allen Dingen spielen die ja meistens auch relativ hoch. Also in Bezirksliga, Landesliga, teilweise Oberliganiveau. Also von daher, ich kann es nachvollziehen, aber es tut natürlich weh.
Es tut weh und es schmälert die Chancen der Mannschaft natürlich auch ein bisschen, aber die Black Panthers trotzdem 6:2 sich durchgesetzt, also ist Klagen auf sehr hohem Niveau, oder?
Ja, definitiv, vor allen Dingen, weil mich das Ergebnis auch wirklich ein bisschen überrascht hat, was den bisherigen Saisonverlauf angeht, aber man kann es auf Mathe herunterbrechen in diesem Fall, also die Bielefelder, die haben dafür gesorgt, dass sie ihren Gegentorschnitt von 7, den sie vorher aus den ersten 4 Saisonspielen hatten, auf 2 reduziert haben. Okay, gegen den WSV, der hat natürlich ein paar Schwächen im Abschluss, die treffen halt nicht ganz so viel. War es vielleicht auch nicht ganz so anspruchsvoll, ohne jetzt den WSV da irgendwie in irgendeiner Weise abzuwerten, um Gottes Willen. Aber Fakt ist ja nun mal, sie treffen halt nicht so oft und das haben sie auch in diesem Spiel nicht getan. Aber sie haben ihren Schnitt von 7 auf 2 Gegentore reduziert und sie haben ihren Schnitt, was geschossene Tore angeht. Und das ist wiederum auch überraschend gegen den WSV, weil die fangen sich in der Regel auch keine 6 in einem Spiel zumindest nicht, sondern bisher in der gesamten Saison. Haben den Schnitt von 7,25, das war nämlich der vorherige Schnitt. 7,25 kann man nicht wirklich schießen in einem Spiel, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Sie haben ihn reduziert, zwar auf 6 Tore, aber die haben in diesem Fall gereicht. Und insofern haben sie dann einen Sieg herausgeschossen und den hatten sie im Grunde genommen in der ersten Halbzeit mit einem 3:0 schon fast sichergestellt. Das sagen ja auch beide. Dann kam der WSV nochmal auf 3:2 ran, aber am Ende auch durch 2 rote Karten. Johannes Ziegler spricht es an. Die eine war etwas, kam etwas unter mysteriösen Umständen, ist sie entstanden. Und die zweite ist wahrscheinlich aufgrund der ersten roten Karte entstanden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da gab es wahrscheinlich ja, eine Emotionalität von Seiten des WSV. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen. Ich spekuliere jetzt ein Stück weit. Und Armin hat sich sicherlich da ein bisschen echauffiert über diese Karte, könnte ich mir vorstellen, und hat deswegen wahrscheinlich einen Platzverweis bekommen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe ja selber auch auf dem Platz gestanden. Ich habe auch schon mal rot gesehen, weil ich mich ein bisschen emotionalisiert habe. Aber trotz allem, wenn das denn so passiert ist, das sage ich ganz bewusst nochmal dazu, sollte er versuchen, einfach zu vermeiden, weil ich schätze ihn sehr. Er ist ein sehr reflektierter Mensch und er ist natürlich auch bei der Sache und er möchte für seine Mannschaft alles erreichen, aber er ist nun mal Coach und da muss er einfach gucken, dass er seine Emotionen noch ein Stück weit mehr zügelt in dem Fall, auch wenn es schwierig ist. Und am Ende kam dann auch noch dieses Ergebnis dazu, weil Johannes sagt es auch, sie sind mit einem anderen Gefühl nach Bielefeld gefahren, trotz des vorherigen Verlustes von Punkten gegen Bonn zu Hause, weil da war bestimmt auch mehr einkalkuliert als ein 2:2. Ja, aber sie konnten tatsächlich ihren Gegentorschnitt nicht halten, aber es haben auch 2 wichtige Leute gefehlt. Ekocevic hat zum Beispiel gefehlt. Clayton hat gefehlt als Torhüter, natürlich auch eine Stütze der Mannschaft. Und insofern passiert halt nun mal sowas und die Bielefelder haben nach vorne hin natürlich auch enorm viel Qualität und man kann sich gegen Bielefeld, gegen die Black Panthers durchaus mal 6 fangen. Am Ende haben sie nur 2 geschossen, diesmal hätten ihnen ein paar mehr Tore gut getan, aber daran wollen sie ja arbeiten. Also von daher am Ende ein verdienter Sieg für Bielefeld, weil sie vielleicht sich auch ein Stück weit cleverer angestellt haben, mhm, und weil sie einfach eine bessere Offensive haben. Und
damit sind die Bielefelder dann auch an Wuppertal in der Tabelle vorbeigezogen, stehen jetzt auf Platz 4 mit 9 Punkten, punktgleich mit dem Dritten, mit den Holzpfosten Schwerte, und die haben am Wochenende auch gewonnen. Da schlug es nämlich 13:2 gewinnen sie das Lokalderby beim FC Schwerte und wir hören Joel Ahrens, den Trainer der Holzpfosten.
Wir haben einen richtig guten Start hingelegt, sind direkt in der ersten Minute mit dem ersten Schuss 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber so den richtigen Zugriff irgendwie nicht gewinnen können, haben immer wieder Fehlpässe gespielt, waren vielleicht nicht geduldig genug und ja gut, zur Pause führen wir dann schon 4:0, was auch schön ist, aber wir hätten deutlich höher gewinnen können gestern, keine Frage. Haben dann natürlich auch gegen Ende nochmal so ein bisschen rotiert. Jeder hat nochmal seine Spielanteile bekommen, sodass wir auch dann alle zusammen nochmal den Derby-Sieg feiern konnten. Ich glaube, 200 Leute waren da und für uns war es natürlich auch nochmal wichtig, also wenn da irgendwelche Zweifel aufgekommen sein sollten, dass es nur eine Mannschaft in Schwerte gibt und das ist Holzpfosten Schwerte. Ist natürlich schade auch für den FC. Ich kenne ja die Jungs ja auch ganz gut und Francesco und ich hatten auch gestern nach dem Spiel nochmal geredet. Es ist der falsche Zeitpunkt, um aufzusteigen. Also der Abstand und das Niveau ist nochmal gestiegen im Vergleich zu der Liga, aus der FC Schwerte kommt. Und ja, dann bist du jetzt halt unten drin, schon nach dem fünften Spieltag. Und hast natürlich schon den Anschluss verloren, so ein bisschen. Ne? 3 steigen ab. Das ist bitter, das ist schade. Ich hoffe, dass die Jungs das irgendwie hinkriegen. So ein Derby-Spiel ist natürlich viel interessanter. Aber sie haben sich schon entwickelt. Sie haben auch schon was getan. Aber da muss noch mehr passieren. Und deswegen hoffe ich, dass die Jungs das irgendwie hinkriegen. Und ja, jetzt haben wir Pause. 2 Wochen, klar, Pokal ist auch, aber Ligapause 2 Wochen und dann kommen die Futsal Panthers aus Köln zu uns. Da werden die Rollen wieder ganz klar vertauscht sein. Da werden wir kein übermäßiger Favorit sein. Da werden wir der FC Schwerte diesmal sein. Da sind wir der Underdog. Aber wir kennen die Rolle, wir nehmen die gerne an und dann muss auch Futsal, dann müssen auch die Futsal Panthers aus Köln erstmal bei uns die Punkte mitnehmen. Und die sind ja auch jetzt, glaube ich, ein wenig geknickt von der Niederlage gestern.
Hans-Peter, Joel, tat es ein bisschen leid um den Lokalrivalen. Man kennt sich gut natürlich in Schwerte. Alle, die da Futsal spielen, sind auch sehr eng miteinander. Aber er hat auch trotzdem ein bisschen deutlich gemacht, der einzig richtige Club sind die Holzpfosten. Kleine Seitenhiebe konnte er sich dann doch nicht verkneifen.
Ja, das gehört ja auch dazu. Und zum Thema Neid und Mitleid kann ich nur sagen, Mitleid kriegt man umsonst. Neid muss man sich verdienen. Das ist leider so. Das hört sich vielleicht auch ein bisschen hart an. Aber die Holzpfosten haben klar und deutlich gemacht, dass sie die bessere Mannschaft in Schwerte sind. Aber das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Zum einen ist der FC Schwerte sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet. Als Aufsteiger hat man es immer schwer in dieser Liga, da wirklich reinzukommen. Das haben auch schon ganz andere gehabt, dieses Problem. Und dann spielt man noch gegen eine Mannschaft, die vor 2-3 Jahren noch um die deutsche Meisterschaft, 2-3,5 Jahre noch um die deutsche Meisterschaft gespielt hat. Also von daher waren die Rollen schon klar verteilt vor diesem Spiel. Und das hat sich natürlich im Ergebnis mehr als deutlich dann am Ende dargestellt. Die erste Halbzeit war noch relativ moderat mit 0-4. Am Ende 2-13. Der FC Schwerte hat keine Punkte gerettet, aber man kann zumindest sagen, sie haben ihre Ehre in der zweiten Halbzeit gerettet. Nämlich Francesco Gara, der Spielertrainer, hat 2 Tore erzielt und insofern haben sie das hingekriegt. Also sie haben ihre Ehre zumindest gerettet und das Spiel nicht 0 verloren. Jedem hat noch eine gelb-rote Karte bekommen. Das hat sicherlich auch noch dazu beigetragen, dass vielleicht das ein oder andere Tor noch gefallen ist. Insgesamt haben sie sich jetzt 48 Gegentore gefangen in den ersten 5 Saisonspielen. Das ist definitiv zu viel. Und damit ziehen sie nun mal auch, weil sie 0 Punkte geholt haben, den letzten Platz. Und andere Mannschaften, ich glaube Münster steht jetzt bei 7 Punkten und steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ich habe die Tabelle gerade nur vor meinem geistigen Auge. Das sind schon 7 Punkte weg und das Torverhältnis ist auch versaut. Und ich weiß gar nicht, ob sie gegen Münster schon gespielt haben. Direkter Vergleich spielt ja auch eine Rolle. Sie spielen jetzt gegen den Wuppertaler SV, sie spielen jetzt gegen die Black Panthers Bielefeld. Sie spielen gegen den Bonner SC und sie spielen gegen die Futsal Panthers Köln, der FC Schwerte. Und aus diesen 4 Spielen sind 6 Punkte Pflicht und das ist eine enorm schwere Aufgabe. Aber trotz allem, wenn sie die Klasse halten wollen, brauchen sie diese 6 Punkte, weil ansonsten wird der Abstand einfach zu groß und sie packen es nicht mehr. Und in diesem Spiel waren sie halt einfach auch chancenlos. Und zu den Holzpfosten noch gesagt, mir ist aufgefallen, dass Graudius gar nicht mehr spielt im Tor. Ich weiß gar nicht, ob er verletzt ist oder nicht. Krause und Hegemann teilen sich jetzt den Platz im Tor. In diesem Fall hat Krause gespielt, Hegemann noch ein sehr junger Mann. Die Holzpfosten auf einem guten Weg. Ahrens hat die Mannschaft auf Kurs gebracht ein Stück weit. Sind ja auch ein bisschen wackelig in die Saison gestartet. Und wenn sie so weitermachen, dann können sie 2018 noch den Grundstein dafür legen, dass der Klassenerhalt schon mal safe ist. Weil man muss immer aufpassen, wenn man in solchen Entwicklungsprozessen ist, dass man nicht unten mit reinrutscht. Und die Liga ist in dieser Saison halt relativ eng. Ich denke, nach oben werden sie nicht unbedingt angreifen können, aber sie werden am Ende mit genügend Punkten im Mittelfeld der Liga landen. Und sie können es 2018 eben schon klar machen. Ich glaube, es sind noch 4 Spiele dieses Jahr. Wenn sie da die entsprechenden Punkte holen, jetzt haben sie schon 9, dann wird es funktionieren. Ansonsten noch zum Spiel, zu den Toren. 8 von 13 Spielern bei den Holzpfosten, also 61%. Du merkst, ich habe mich sehr viel mit Mathe und Prozentrechnung und ich weiß nicht, was beschäftigt. 61% der Spieler hatten eine Torbeteiligung. Ich habe mal so im Fußball so geschätzt, was da so für eine Torbeteiligungsquote in der Mannschaft vorherrscht. Ich würde mal sagen, 3 von 11 habe ich mal so geschätzt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Statistik in dieser Hinsicht gibt. Das wären dann 27%. Also auch da kann man wieder erkennen, im Futsal trainierst du halt auch Torabschluss und jeder, fast jeder, hat eigentlich permanent damit zu tun, nicht nur in der Defensive zu arbeiten, sondern auch nach vorne was zu leisten. Auch das schult die Qualität. Und das kann man auch wiederum mitnehmen für einen großen Platz. Und zu den Torschützen möchte ich noch sagen, Kliegel beim DFB leider für das Länderspiel in Düsseldorf auch nur im erweiterten Kader und nicht im endgültigen abschließenden Kader bisher. Ist natürlich immer toll, wenn Spieler aus dem Westen auch dann auf der Platte stehen, wenn ein Länderspiel im Westen ist. Gar für die Holzpfosten, die ja auch den Futsal hier im Westen und auch deutschlandweit extrem geprägt haben, vor allen Dingen auch durch ihre Fanbase. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Jungs sich auf den Weg nach Düsseldorf machen. Ganz, ganz wichtig, Leute, nochmal der Appell von meiner Seite. Es ist jetzt ein Länderspiel im Westen und wir wollen auch zeigen, dass wir die Halle voll machen können. Also das ist nochmal mein Appell dazu. Und abschließend noch gesagt, Klems noch mit 3 Toren und 2 Assists und Oldenburg mit 3 Toren und 2 Assists. Also die beiden Granden der Mannschaft haben dann auch nochmal dafür gesorgt, dass das Ergebnis so rausgekommen ist. wie es rausgekommen ist.
Und wir berichten natürlich weiter, auch nach der Länderspielpause und während der Länderspielpause über die Nationalmannschaft. Hier bei uns beim Futsal auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow kriegt ihr die volle Dröhnung Futsal, vor allen Dingen am Dienstag, immer auf die Ohren als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Heinz-Peter, vielen Dank.
Danke, Malte.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.